Was ist denn los?
Ich habe den Sven Rieder am Podcast und weiß nicht, was für ein Intro ich bauen soll mit ihm.
Warum fragst du nicht Rudi Wild, sein bester Freund?
Okay, schauen wir mal. Hier habe ich die Nummer, dann rufen wir mal den Rudi an.
Wahrscheinlich bist du gerade am Skifahren mit der Familie. Wäre cool, wenn du mir ein paar Worte über den Sven sagst. Ihr habt ja jahrelang zusammen trainiert und Triathlon gemacht. Da wäre ich dir dankbar. Ciao.
Also der Sven, wir haben wirklich 25 Jahre zusammen die ganze Palette an Wettkämpfen dürfen erleben, die Triathlon kann offerieren. Also angefangen bei Schülerschweizer Meisterschaften, über internationale Wettkämpfe, Olympische Spiele, Teamweltmeisterschaften bis zu Ironman, Halb-Ironman. Und was der Sven eigentlich immer ausgezeichnet hat, ist wirklich seine Fähigkeit, am Tag X jeweils können sein volles Leistungspotenzial abrufen. Also während andere vor Nervosität eher Mühe hatten, hat er das eigentlich gebraucht, den Kampf, die Herausforderung vom Wettkampf, um wirklich sein volles Leistungspotenzial abrufen. Er hatte so einen sogenannten Killerinstinkt gehabt, also im Endspurt, ich weiß nicht, ob er jemals so ein Finish verloren hat, ich glaube es nicht. Und sicherlich auch bei ihm, was ihn auszeichnet hat, ist immer die Fähigkeit, auch in den entscheidenden Momenten können relaxen, sich nicht nur verrückt machen lassen durch die ganze Hysterie und Wettkämpfe und Training, sondern er hat es eben so gut verstanden, auch können, zu geniessen, ob das jetzt mal ein Fest ist nach dem Wettkampf oder ein lustiger Spruch während dem Training. Also das hat genauso zum Sven gehört und hat ihn auch ausgezeichnet.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Andis Triathlon Podcast, der sportlichste Podcast von der Schweiz.
Willkommen in meinem Podcast.
Hallo Andi.
Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich.
Ja, gern geschehen.
Ich fange mal früh bei dir an und gehe aber dann relativ schnell weiter nach vorne. Du bist ja jemand, der schon sehr früh angefangen hat mit dem Ausdauersport bzw. mit dem Triathlon.
Ja, also Sport war natürlich immer meine grosse Leidenschaft gewesen. Und über Fußball und verschiedene andere Sportarten habe ich natürlich sehr viele Sachen ausprobiert und gemerkt dann irgendwann, dass Triathlon wirklich die Sportart ist, wo ich am meisten Potenzial habe und habe mich dann irgendwie mit, vielleicht mit 14, habe ich mich wirklich auf den Triathlon-Sport konzentriert. Also inzwischen ist das schon wieder eher ein bisschen spät. Inzwischen fängt viele schon viel früher an auf Karte Triathlon setzen. Aber natürlich, ich als ehemaliger Schwimmer ist natürlich das dann, ist dann die Vorgabe natürlich auch sehr gut gewesen, dass natürlich Schwimmen sehr ein wichtiger Teil gewesen ist, so in meiner Jugendausbildung.
Soweit ich mich entsinne, hast du irgendwann, glaube ich, eine Ausbildung gemacht oder ein Studium und hast dann aber gesagt, du gehst mehr in die sportliche Schiene über und möchtest Profi werden.
Genau, wie das halt so üblich ist in der Schweiz, sollte man etwas Anständiges lernen. Und da habe ich Metallbauschlosser, vierjährige Handwerkerlehre gemacht. Und das ist sicher eine sehr gute Sache gewesen. Jetzt natürlich auch rückblickend wirklich einen Beruf zu erlernen, sodass man auch wirklich einen Abschluss in der Tasche hat. Und bei mir ist es dann halt doch relativ schnell gegangen nach der Lehre, dass ich mich mit 23 für die Olympischen Spiele qualifiziert habe und so eigentlich richtig Profi die Möglichkeiten haben.
Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen? Du bist Profi geworden und hast wahrscheinlich überlegt, okay, ich muss jetzt davon leben, ich brauche ein Gehalt. Wie ging das, dass das funktioniert hat? Das war ja noch relativ früh in den Jahren, wo Triathlon noch nicht ganz so Mainstream wurde wie jetzt.
Ja, obwohl das ist eigentlich die Schweiz. Ich war dadurch sehr früh und fortschrittlich gewesen. Es hat doch einige Sponsoren gehabt in der Schweiz, die den Triathlon-Sport unterstützt haben. Die finanziellen Möglichkeiten sind wirklich sehr gut gewesen, dort in den Anfängen. Da hat man natürlich die Möglichkeiten gehabt. Sicher ist natürlich der ausschlaggebende Punkt natürlich gewesen, die Olympischen Spiele, einerseits Qualifikation und nachher natürlich die Olympiamedaille, wo natürlich den Schutz dazu geführt hat, dass ich wirklich sehr gute Sponsoring-Verträge können abschliessen und so natürlich dann auch die Möglichkeit hatte, das professionell auszuüben.
Du warst ja schon sehr, sehr früh bei Red Bull und bist ja heute noch. Hat sich da am Anfang so ein guter Deal ergeben bei dir?
Ja, Red Bull, die fangen eigentlich auch sehr klein an, oder bei gewissen, die sie natürlich im Nachwuchsbereich hinnehmen, wo sie auch mal ein bisschen schauen wollen, wie sich der Athlet verhält, wie er sich entwickelt, wie er das Produkt, und es ist ein Lifestyle-Produkt, auch lebt. Das ist ihnen sehr, sehr wichtig, und so habe ich eigentlich auch angefangen, mit in den ersten Jahren ein paar Red Bull bekommen, kostenlos, und so ist das natürlich stetig immer gestiegen, und natürlich mit größeren Erfolg und Medienpräsenz hat es dann auch gute Beträge, denke ich.
Wenn man sich ein bisschen mit dir befasst, sieht man, du hast, glaube ich, eher so auf langfristige Sponsoren gesetzt und nicht mal, ich nehme das und das kleine das, sondern du wolltest wahrscheinlich eher mehr so eine längere Partnerschaft eingehen.
Ja, das ist so ein bisschen die Schweizer Mentalität, wo man halt so schon ein bisschen verfolgt oder wo ich speziell verfolgt habe. Ich glaube, es bringt dann halt wirklich langfristig nichts, wenn man einfach nur gerade den Erstbesten nimmt und meint, im Jahr zahlt der mehr, im anderen der andere. Und das sind dann auch manchmal die Sponsoren, die dann auch einem halt dann auch im Stich lassen, wenn es dann halt mal nicht mehr so gut läuft. Und darum glaube ich, ist es immer, es gibt so einen Spruch, man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Das ist sicher so, und darum ist es wichtig, dass man solide Partner hat. Und ist natürlich jetzt auch lässig, jetzt so also im zweiten Lebensabschnitt, im beruflichen Alltag, wo ich doch jetzt die einen oder anderen Partnerschaften jetzt auch können da übernehmen, wo sie auch gut gefunden haben, wenn ich das gemacht habe als Athlet, und jetzt eigentlich mich auch unterstützen so im beruflichen Alltag in diesen Projekten.
Ich glaube, beim Sponsoring hat der Daniel Portmann damals noch bei dir ein bisschen geholfen. Macht der immer noch etwas für dich, oder?
Ja, es ist immer noch mein Geschäftspartner. Das ist so wirklich eine sehr lange Beziehung und sehr gute Beziehung. Er hat mich wirklich immer sehr gut unterstützt. Natürlich am Anfang noch viel mehr, weil man halt gerne nicht weiss, ja, was es darauf ankommt, was man muss machen. Und inzwischen ja, ist es natürlich jetzt übergegangen ins Berufliche, und auch da steht er mir eigentlich immer zur Seite und unterstützt mich in allen Projekten, die ich da in Angriff genommen habe. Das ist eigentlich auch sehr schön zu sehen, dass man auch ja, so eine Partnerschaft oder eine Freundschaft natürlich bei ihm können eigentlich über so viele Jahre können aufrechterhalten.
Wenn ich in Trainingslagern war und ich hatte mal das Glück, mit einem jüngeren Profi zu sprechen, der zum Beispiel aus Österreich kommt oder aus Deutschland, er war immer sehr begeistert von dem Schweizer System, vom Swiss Triathlon. Die haben gesagt, die tun extrem viel für den Triathlon. Das fing an mit den ich kenne mich da nicht so gut aus, war schwer, sich einzulesen. Wahrscheinlich wird dann auch den Profis nur da mehr Kontext geboten, dass man zum Beispiel eine Karte fürs Schwimmbad bekommt, dass man umsonst in die Schwimmbäder kommt in der Schweiz und viel mehr Vergünstigungen hat. War das bei dir damals auch so gewesen?
Ja, also ich glaube, es ist schon sehr viel individuell. Also man hat sehr viel individuell müssen schauen. Also wenn du jetzt das ansprichst mit den Hallenbädern, das ist dann schon eher lokal in der Schweiz, wo man dann halt ja, mit dem lokalen Hallenbad muss das Abkommen treffen und fragen, ob man darf auch außerhalb der Öffnungszeiten das nutzen. Aber grundsätzlich ist die Schweiz ja wirklich eine Sportnation, wo sehr viele Leute haben, wo begeistert sind, wo das unterstützen, Nachwuchsathleten. Und von dem her ist es ein Land, wo man wirklich den Triathlon-Sport sehr gut kann ausüben kann, wo man auch gefördert wird, finanziell auch Möglichkeiten hat, auch in einem kleineren Rahmen mit einem Gönnerclub oder so, doch so ein bisschen seine Auslagen können zu decken. Also das ist sicher sehr schön, dass man das in der Schweiz kann machen
kann. Gab es bei dir so eine Situation, wo du als Profi deinen Beruf hinschreiben musstest, beim Arzt oder irgendwo anders, wo dann stand Berufsgruppe und du hast dann erstmal unterschrieben Triathlet oder Triathlon-Profi? Gab es so eine Situation?
Ja, das ist natürlich schon so. In den Anfängen war das schon auch noch speziell gewesen, weil ja, ich mich eigentlich eher ein bisschen geschämt habe, wenn ich gesagt habe, dass ich Triathlet bin. Man hat das ja auch nicht so gekannt, weil natürlich viele dann immer wieder fragen, ja, was ist denn Triathlon? Und das hat mich dann immer so ein bisschen traurig gemacht, weil ich fand, ja, Triathlon müssen doch die Leute kennen. Aber das ist halt wirklich noch in den Anfängen gewesen, wo man das halt wirklich noch nicht alle gekannt haben. Inzwischen ist das natürlich anders war. Also Triathlon ist wirklich ja, durch all die Events und Erfolge von diversen Athleten natürlich sehr bekannt geworden, wirklich sehr breit, und auch hat auch ein grosses Ansehen. gewonnen. Das ist wirklich schön, wie sich das jetzt eigentlich entwickelt hat. Also seit den Anfängen, weiß ich noch, habe ich eigentlich eher verzichtet, auf zu sagen, dass ich Triathlet bin, weil dann eigentlich eher so ein bisschen abschätzig die Kommentare gewesen sind. Das hat sich aber in den letzten Jahren deutlich geändert.
Ja, der Triathlonsport ist ja sehr schnell, glaube ich, weltweit, dadurch, dass viele Altersklassenathleten starten. Ist ein relativ junger Sport, denke ich ja eigentlich noch, ist er relativ groß geworden, schnell groß geworden, vor allem auch durch die Langdistanz.
Ja, das kann man durchweg sagen. Also es hat sicher einen entscheidenden Moment gegeben, 2000 mit den Olympischen Spielen, wo es dann halt schon, jetzt sind sehr viele Trendsportarten eigentlich aufgekommen, Beachvolleyball, Inlineskating, ich habe sonst noch ein paar andere Sportarten, die dort sehr populär gewesen sind, die dann aber auch wieder verschwunden sind, also zum Beispiel wie Inlineskating. Und Triathlon ist halt doch, jetzt, weil es olympisch geworden ist und immer mehr in den Medien war, hat das natürlich dann wirklich, ist es zu einem breiten Sport geworden. Und man hat darüber berichtet und hat dann eigentlich so ein bisschen das Spinner-Image, wo das ganz am Anfang in den 90er Jahren natürlich noch war, dass das wirklich nur die ganz Verrückten machen, das hätte das können ablegen und so eigentlich wirklich sehr eine attraktive Sportart geworden ist.
Wie war das denn bei dir gewesen? Wo hast du bei deinen Anfängen trainiert? War das mehr in der Schweiz oder war das mehr auch auf den Kanaren?
Eigentlich sehr viel in der Schweiz. Also ich habe das immer sehr geschätzt, da können in meinem Umfeld zu trainieren, weil ich halt einfach alles auch sehr nahe hatte, sei es Hallenbad, sei es Kontakt zum Leichtathletikclub. Das sind alles sehr kurze Wege und darum habe ich es eigentlich geschätzt, daheim zu trainieren. Aber selbstverständlich ist natürlich das Reisen ist auch ein Teil davon gewesen und gewisse Vorbereitungstrainingslager, Kanarische Inseln, die du angesprochen hast, habe ich sehr gerne gehabt, zum Trainieren, weil es halt einfach wettersicher ist, auch im Januar und man hätte wirklich können kurz anreisen und auf dem ersten Tag wirklich gerade loslegen mit dem Training.
Du warst viermal bei Olympia dabei gewesen. Ja, wenn man das richtig. Jetzt aus, ich meine, jeder Teilnehmer war wahrscheinlich ein tolles Erlebnis, wenn man zur Weltelite gehört und sein Land vertreten darf. Gab es irgendwie einer von den vier Wettkämpfen, wo du gesagt hast oder schaust im Nachhinein und sagst, das war wirklich das Nonplusultra für mich?
Ja, das ist natürlich schon immer das erste Mal können dabei sein, ist natürlich das Speziellste und dem auch noch mit der Olympiamedaille können heimgehen, ist natürlich schon das Wahnsinn gewesen. Und aber wie du sagst, ist jede Olympische Spiele speziell gewesen. Jetzt so ein bisschen rückblickend, das habe ich auch mit anderen Athleten schon diskutiert, oder wenn wir das so ein bisschen rückblickend auch so ein bisschen, besprochen haben. Ja, wie ist es gewesen, in London, in Peking? Der Druck ist immer extrem sehr gross bei uns Athleten und dementsprechend ist es halt so, dass wirklich das Geniessen von so Olympischen Spielen, wenn ich es jetzt eigentlich ein bisschen anders würde machen oder würde es ein bisschen mehr geniessen, das ist irgendwie ein bisschen weniger da, weil man ist halt wirklich so fokussiert auf seine Leistung und dort will er ein gutes Resultat bringen, dass halt das Ganze drumherum wie ein bisschen verloren geht und das ist aber halt der Leistungssport, der das mit sich bringt. Und es geht ja auch eigentlich darum, um dort möglichst eine gute Leistung zu bringen. Aber da ist halt schon der Druck sehr, sehr gross. Und Olympia zählt halt wirklich nur die ersten drei. Und da ist natürlich dann halt auch die Enttäuschung dann auch gross, wenn es dann halt nicht zu einer Medaille gelangt hat.
Ja, Platz 4 und 5 sind dann so die undankbaren Plätze, wo man dann gar nichts mehr bekommt und nicht mal mehr in der Zeitung auftaucht wahrscheinlich.
Ja, genau.
Jetzt, wenn man mal, du glaubst, bis 2002, glaube ich, bist du Profi geworden. Wenn so ungefähr, denke ich, oder kann ich mich entsinnen. Wenn man das, du hast dich, glaube ich, selber trainiert, du hattest keinen Trainer.
Ich hatte eigentlich immer einen Trainer gehabt. Es war eigentlich mein Lauftrainer gewesen. Wie auch damals hätte er geheißen. Dann habe ich eigentlich mit dem Schwimmer habe ich immer trainiert. Fleming Pausen war dort jahrelang mein Trainer. Das sind halt einfach Spezialisten, wo ich halt auch in dieser Zeit eigentlich eher den Kontakt gesucht habe zu den Spezialisten. Es hat dort auch einige so viele erfahrene Triathlon-Trainer gegeben und so habe ich eigentlich eben versucht, über die Spezialisten eigentlich zu dem Know-how anzukommen, um mich optimal können vorbereiten und habe dann eigentlich selber eher das Triathlon Also die Schwierigkeit, die drei Sportarten miteinander zu verbinden, aufeinander abzustimmen, von den Belastungen, von der ganzen Planung, von der Strukturierung. Und das habe ich eigentlich eher ein bisschen selber gemacht. Natürlich eben in Absprache mit den Spezialistentrainern. Und so eigentlich ja natürlich auch das, ja, das Gefühl und das gelernt, was es braucht, ein guter Triathlet zu sein. Das ist auch die grosse Schwierigkeit nach wie vor, oder? Dass die drei Sportarten können aufeinander abstimmen, Belastungen, Entlastungen, es richtig zu timen, weil der Triathlet als solches natürlich, weil er drei Sportarten muss trainieren, eigentlich schon im Grundding viel zu viel muss trainieren oder viel zu viel trainiert und so eigentlich muss einen Weg finden, wie das optimal auf sich abgestimmt ist. Und das ist, glaube ich, nach wie vor ist das die grosse Kunst, wo dann auch die ganz guten Athleten auszeichnet, dass die das einfach sehr, sehr gut machen.
Also heute sieht man ja oder legen ja viele Profis die Daten offen bei Strava oder bei Swift-Rennen, kann man den live zuschauen. Du hast in Athen die Bronzemedaille geholt. Wie hast du dich, da gab es ja nicht diese Transparenz, wie hast du geschafft, eine Zeit für dich zu finden, die du laufen musst oder die du erreichen musst, damit du auf Podest kommst? Oder hast du einfach gesagt, ich gebe 100% und dann werden wir sehen?
Ja, das ist halt schon so ein bisschen oldschool gelaufen. Und erstens habe ich die technischen Mittel noch nicht so gehabt, also mit dem Wattmessgerät. Aber auch Leistungsdiagnostik war in dem Sinne nicht so ein wichtiger Teil gewesen mit einer Trainingssteuerung. Ich habe mich da so ein bisschen auf den klassischen Feldtest verlassen, meine Runde, die ist rund 5 Minuten lang ist die gewesen. Aber dann konnte ich dir genau können sagen, also wenn ich die und die Zeit laufe auf dieser Runde, dann bin ich in absoluter Topform. Und das ist so ein bisschen halt eben der Feldtest, wie man das halt früher gemacht hat. Und da hat man jetzt natürlich technisch hat man viel mehr Möglichkeiten. Ob es dann immer ein Vorteil ist, wenn man da so viel Diagnostik betreibt, ist dahingestellt. Das ist sicher spannend, das zu sehen und das hilft einem auch so ein bisschen die ganze Trainingssteuerung. Aber man kann auch sehr, sehr viel über das Körpergefühl, was ich glaube, speziell natürlich im Triathlonsport sehr ein wichtiger Faktor ist, das Körpergefühl genau zu wissen, was es braucht und was ist zu viel und was zu wenig. Und sich nicht nur irgendwie auf irgendwelche Werte zu verlassen. Und das sind halt so ein bisschen verschiedene Trainingsmethoden, aber eigentlich immer noch, würde ich sagen, ist immer noch sehr, sehr wichtig.
Ich finde das irgendwie ein bisschen, wenn man sich so die Historie anschaut, was sich geändert hat an den Materialien und Gadgets heutzutage. Es gab dann den Wattmesser, dann gab es Swift, dann gibt es jetzt den Wattmesser für die Schuhe, dass du weißt, wie viel du läufst und wie du den Schuh nach links und rechts belastest. Und dann direkt dahinter kommt dann auch wahrscheinlich der Mentaltrainer, weil du ja mit so vielen Zahlen bombardiert wirst, dass du noch einen Mentaltrainer brauchst, damit du dich nicht verrückt machst. Wärst du jetzt lieber nochmal in der Jetztzeit ein frischer, neuer Triathlet, der anfängt mit den ganzen Gadgets und Zahlen, oder sagst du einfach für dich, nein, das war optimal, wie es früher gelaufen ist?
Es ist halt einfach eine andere Zeit. Also von dem her, es ist nicht, das eine ist gut oder das andere ist schlecht. Also ich glaube, auch jetzt von den aktuellen Top-Athleten, also da gibt es auch so ein bisschen beide Schlag, die wirklich voll Technik affin sind und andere, die sich auch wirklich einfach trainieren oder sich aufs Training konzentrieren. Also ich glaube, auch da würde ich sagen, es ist wieder ein gesunder Mix, wo sehr schön sinnvoll ist, dass man sicher die technischen Geräte nutzt bis zu einem gewissen Bereich, aber nach wie vor natürlich Training als solches und die mentale Stärke, wo enorm wichtig ist, wo man dann eigentlich lernt im Training zu beißen, auch wenn es schlecht Wetter ist, wenn vielleicht ein Zahlenwert vielleicht schlecht sind, aber dass man gleich das Training abschließt, wo dann einfach dich mental einfach vorbereitet auf den harten Kampf in einem Triathlon, dass man weiß, man gibt nie auf, auch wenn es regnet, wenn es schneit oder wenn einmal das Wädchen vielleicht ein bisschen zuckt, man gibt nicht auf. Und das sind natürlich auch Sachen, wo natürlich halt in einem Wettkampf auch sehr, sehr wichtig ist, den Kopf können zu überlisten. Und das muss man natürlich geübt haben und das kann man in einem Training muss man das geübt haben, sodass man im Wettkampf dann auch die nötige Härte an den Tag legen kann.
Wenn man sich deine Agenda anschaut bei Wikipedia, die ist ja sehr beeindruckend und vor allem lang. Da kann man daraus schließen, du bist sehr diszipliniert gewesen und vor allem irgendwie nie verletzt, glaube ich, groß.
Ja, das ist schon so ein bisschen eine Eigenheit, was einer hat mir das mal mitteilt, dass ich wirklich einer von den ganz wenigen, also ich glaube, Javier Gomez hat es ähnlich geschafft, also dass eigentlich über all die Jahre als Profi bin ich jetzt zum Beispiel immer einmal auf dem Podest gewesen. Also Minimum einmal auf dem Podest.
Wow, ja.
Und also eben seit was habe ich, Athen 2004, ab dort ist, bis ich eigentlich aufgehört habe, bin ich Minimum einmal bei diesen grossen Rennen eigentlich auf dem Podest gewesen. Und das zeigt schon eine gewisse Konstanz. Was bei mir natürlich gefehlt hat, ich bin nie ganz, ganz gut gewesen, also ich bin nie Weltmeister gewesen. Das hat gefehlt. Ich habe sehr, sehr viele dritte Plätze erreicht. Und das ist natürlich der Unterschied zwischen dem Javier, der sehr viel gewonnen hat. Aber bei mir war es halt so, dass ich halt sehr gutes Körpergefühl hatte. Ich habe mich sehr gut gespürt, dadurch auch sehr wenig verletzt. Und in jedem Jahr versuche ich, das Maximum rauszuholen und eigentlich immer dran geblieben bin und nicht irgendwie mal ein Jahr hatte, wo ich sage, jetzt bin ich verletzt oder man ist verletzt oder ich habe jetzt nicht so Lust, bin nicht so motiviert. Das hat es bei mir eigentlich nie gegeben. Und so habe ich eigentlich ja wirklich über all die Jahre immer wieder eigentlich eine gute Leistung gebracht.
Ich glaube, nachdem du in Rio gestartet bist, kurz danach hast du deine Distanz gewechselt und bist auf die Mitteldistanz gegangen.
Genau, ja, das ist dann eigentlich so für die letzten paar Jahre von meiner Karriere eigentlich dort der Wechsel gewesen, Mitteldistanz, Langdistanz. Das ist der Wechsel jetzt nach Rio gewesen. Vielleicht rückblickend würde ich sagen, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, dass schon nach, was ist es gewesen? Was ist vor Rio gewesen? Peking.
Peking, London warst du. Dann müsste ich jetzt nach.
Peking. Ja, nach Peking war es. Peking war 2012, richtig.
Also wie war die Umstellung?
Nein, London. London war. 2012 war London jetzt. Genau. Okay. Nach London hätte ich eigentlich mit der olympischen Distanz eigentlich aufhören sollen. Das wäre eigentlich auch gerade der Höhepunkt gewesen. Noch Achter in London und dann Vierter der Welt. Das wäre eigentlich ein guter Schluss gewesen, weil danach ist dann wirklich nicht mehr sehr viel gekommen bei mir, weil das Schwimmen immer schlechter wurde und schwieriger und daher hätte ich dann wirklich 4 Jahre noch mehr Zeit gehabt, mich auf der Langdistanz zu entwickeln und dort hätte ich dann sicher auch noch größere Rennen gewinnen können. Und aber da war dann halt nach Rio war dann wirklich halt auch schon ein bisschen der Zenit überschritten. Ich habe das noch ein bisschen versucht, das war nicht so schlecht. Also ich war dann bei meinem letzten Rennen noch Zweiter beim Ironman in Zürich. Das war sicher noch sehr, sehr gut, aber also die wirklich großen Erfolge kamen dann nicht.
Ja, aber ist die Frage, du hast ja gesagt, du standest vorher schon öfter mal auf dem Podest. Wo macht man das, du lebst ja davon, wo macht man mehr das Geld? Auf welcher Distanz? Weil auf der Langdistanz weiß ich, gibt es ja vielleicht 2, 3 gute Chancen, wo du startest im Jahr. Und dann müsstest du auf Podest kommen, um Geld zu bekommen. Und auf der Olympischen könntest du im Jahr ja mehr Wettkämpfe machen. Oder konntest du mehr Wettkämpfe machen?
Ja, also so genau kann man das natürlich nicht ausrechnen. Aber es ist natürlich schon so, wenn man gute Sponsoren hat auf der Olympischen Distanz, dann lebt sich dort schon sehr gut. Auf der Langdistanz kann man das Gleiche auch erreichen. Man hat einfach von den Wettkämpfen her natürlich weniger Chancen, auf Preisgeld zu gewinnen. Da ist natürlich bei der Olympischen hat man dann mehrere Möglichkeiten, auch noch mehr Preisgeld zu gewinnen. Aber ja, am Ende des Tages ist es immer eine Sache von der Vermarktung auch, weil eben der Sponsoring-Teil wirklich der größte ist. Und die Preisgelder, die sind fast ein bisschen sekundär. Außer natürlich die ganz großen Rennen, die haben natürlich viel Preisgeld, aber bekanntlich gewinnt da nur einer.
Ja, also wenn man sich mal oder was nachgoogeln möchte, was zum Beispiel die Top 3 in Kona angeht, von Frauen- oder Männerfeld, dann erfährt man nicht, wie viel Preisgeld oder wie viel Sponsorgeld nachher da dran hängt zwischen Platz 1 und Platz 3, aber es wird gewaltig sein für die Vermarktung nachher.
Ja, also dort ist sicher, aber auch nicht nur der Rang entscheidend, oder? Also Sponsoren, der Erfolg ist wichtig, aber noch wichtiger ist natürlich die Person selber, was sie macht, was sie sagt, wie sie lebt. Und das spielt natürlich auch immer eine Rolle, wie hoch deine Sponsoringbeträge sind. Also das ist auch gleichbedeutend auch wie natürlich die Erfolge, dass dort natürlich auch, dass du die richtigen Kontakte hast und ja, die richtigen Firmen auf dich setzen.
Es ist der Ironman ja gewechselt vom Zürichsee rüber nach Thun. Hätte es dich nochmal gereizt, dort zu starten?
Nein, also für mich ist dort dann eigentlich vor, was ist das jetzt, 1,5 Jahre, wo ich das letzte Rennen kann in Zürich. Das für mich wirklich mehr als fertig gewesen. Also ich habe wirklich auch gar keine Lust mehr gehabt für das intensive Training, was es halt eben braucht, um können vorne dabei zu sein. Es ist ein sehr guter Abschluss gewesen. Ich habe dort dann eigentlich auch noch Qualifikation geschafft für Hawaii, habe dann aber verzichtet, weil ich halt jetzt durch das Projekt, wo ich da voll eingespannt bin, der Fabrik 11 in Zürich, natürlich sehr viel zu tun gehabt habe und was natürlich auch eine mega Chance und Perspektive ist für mein Leben jetzt. Und das möchte ich auch möglichst gut machen. Und darum ist für mich dort auch der richtige Zeitpunkt gewesen, zum das Rennen zu beenden oder meine Karriere zu beenden. Und ich denke, es ist jetzt auch rückblickend, ist es ein guter Entscheid gewesen. Das ist ja immer ein bisschen die Schwierigkeit, als Profi den richtigen Moment zu finden, zum aufhören. Und das glaube ich, das ist mir definitiv gelungen. Aber das ist natürlich auch wieder eine Glückssache gewesen. Das hätte auch ganz anders können rauskommen. Mein guter Freund, der Rudi Wild in Zürich, der hat einen Platten gehabt, nach wenigen Kilometern. Das hätte mir auch nicht passieren können. Und dann wäre dein letztes Rennen wäre so gewesen, dass du mit einem Platten deine Karriere beendet hättest. Und das wäre natürlich hätte ganz eine andere ja, Beigeschmack gehabt, als es natürlich jetzt ist, wo man als zweite nur können über die Ziellinie laufen.
Ich glaube, Jan van Berkel ist Erster geworden bei dem Rennen. Hättest du ihn geschlagen an dem Tag und wärst du Erster geworden, hättest du noch weitergemacht oder das war wirklich fix dann für dich aufzuhören?
Ja, das wäre wirklich, das habe ich schon vorher habe ich das entschieden. Also das ist ja, es ist wirklich auch gerne mehr gegangen und ja, der Aufwand ist sehr, sehr groß. Können da wirklich vorne dabei sein und da bin ich auch gerne mehr bereit gewesen. Den Aufwand so können zu betreiben. Das geht natürlich eben nicht mehr. Auf der Langdistanz, da braucht es wirklich die Stunden und die Entbehrungen, dass man da wirklich kann, vorne mithalten. Da kann man dann nicht einfach mit ein paar wenigen Training und mit ein bisschen Talent und so das gleich noch machen. Das ist jetzt auf der kürzeren Distanz, wäre es eher noch möglich. Da kann man noch mit gewisser Erfahrung und Talent kann man dort noch Sachen wettmachen. Das geht natürlich dann auf der langen Distanz nicht.
Meine Freundin sagt immer, ich mache den Leuten zu wenig Kompliment. Und bei dir muss ich echt sagen, ich muss dir ein brutales Kompliment machen. Ich glaube, du gehst gerade für mich persönlich ganz hart ins Gericht mit dir, weil du eine unglaubliche Leistung hinter dir hast. Und ich denke auch irgendwie, du bist auch der Mensch, der gesagt hat, ich mache jetzt Schluss, ich mache mein Projekt und meine Familie ist mir wichtig. Und wenn ich das mal so sehe bei anderen Profis vom Triathlon, da frage ich mich, wo die sind, was die machen und wie vielen die Familie wichtig sind. Ich finde das total klasse, was du machst. Also absolut.
Ja,
Und
danke.
also,
Selber habe ich das Gefühl, dass ich auch nicht viele Sachen nicht richtig mache, aber es ist schön, wenn das Kompliment kommt.
ja, ich glaube,
Klingt gerne.
du bist, glaube ich, jemand, der möchte sich immer weiterentwickeln, ne? So immer, er sucht immer noch was, also so Herausforderungen. Kommen wir mal auf die Herausforderungen ran. Du hast ja noch die Firma Move Me.
Ja, das ist natürlich die Firma, die ich aufgebaut habe neben meiner sportlichen Zeit. Da haben wir diverse Events, Triathlon-Events, Lauf-Events, die wir organisieren. Da haben wir auch Zero D und Taimori, wo wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreiben. Und dann ist noch ein kleiner Bereich, ist auch Personal Coaching. Es sind wirklich so verschiedene Standbeine, die wir dort machen, in einem kleinen Team. wo natürlich auch so ein bisschen die Leidenschaft ist, die wir jetzt auch können weiterführen können. Und das ist auch wirklich mega cool, so ein Standbein auch können, aufzubauen, sodass man auch wirklich eine schöne Tätigkeit hat für nach der sportlichen Zeit. Das ist wirklich mega cool. Und ja, das zweite Standbein, das hat sich dann eigentlich am Schluss von meiner Karriere per Zufall auch entwickelt. Das ist eben die Fabrik 11, die da in der Nähe von Zürich, in Dübendorf, Bahnhof Stippach, in einer alten Fabrikhalle, wo wir auf 3000 Quadratmeter ein Multisport-Fitness-Center umbauen haben und einen Coworking-Space, wo jetzt zwar aktuell eine sehr schwierige Situation ist. Einerseits haben wir das neu gestartet im Oktober, jetzt sind wir schon wieder, haben wir schliessen müssen. Das macht das Ganze ja, sehr schwierig jetzt, der Start, aber wir sind nach wie vor top motiviert, dass wir das weiterziehen, und ich habe da wirklich sehr einen guten, positiven Geschäftspartner, der das Ganze auch mitträgt und ja, so jetzt das zu einem Erfolg hoffentlich bringt.
Ich habe mir das angeschaut, die Fabrik 11 macht echt, ich glaube, fast was Einzigartiges am Zürichsee. Und zwar, ihr bietet ja Kurse an Richtung Breakdance und man kann shooten in einem virtuellen Kreis, glaube ich. Da kann man gegeneinander antreten und auf eine Leinwand schießen mit dem Ball, wenn ich mich nicht irre.
Genau, also Fußball ist relativ groß und wichtig bei uns. Also wir haben einen Indoor-Fußballplatz, Kunststraße. Und dann eben das Soccerboot, das ist ja, im Bereich kognitive Fähigkeiten zu trainieren, ist das weltweit einmalig. Das ist nur bei RB Salzburg und Leipzig bei den Profis im Einsatz. Und wir sind jetzt so der erste öffentliche Betreiber. Und das ist einerseits natürlich spannend, jetzt das natürlich auch zu vermarkten im Spitzenfußball. Wir sind da mit diversen grossen Clubs in Kontakt, dass die das nutzen. Aber natürlich auch für den breiten Sportler, den Fußballer. Wie aber auch natürlich ein Kindergeburtstag ist auch natürlich eben die Kombination Fußball, Gaming. Das ist natürlich auch für Kinder eine sehr lässige Kombination und das versuchen wir jetzt eigentlich zu vermarkten und ja, dem Standort da zu betreiben. Und ist sehr, sehr spannend, jetzt auch so ein bisschen in andere Sportarten können hineinzuschauen. Und auch da die Philosophie ist eigentlich, verschiedene Sportarten anzusprechen, und wir haben einige Fußballtrainer, die da sind. Wir haben eben, wie gesagt, Breakdance, Hip-Hop, eine ganze Tanzszene, die auch irgendwie faszinierend ist, und einfach auch mit denen können sich austauschen und ihr Business kennenlernen und natürlich auch ab und zu mitmachen in diesen Tanzkursen. Das ist natürlich sehr, sehr cool und sehr spannend, so verschiedene Perspektiven auch wieder zu sehen.
Man kann sogar Büros noch bei euch mieten für Startups.
Genau, also im Oberstock ist ein Coworking Space, auch alles in dem Fabriklook. Das ist eigentlich wirklich so der Sport- und Fabrik-Feeling, wo wir da wirklich kombiniert haben. Da haben wir verschiedene Firmen, die sich bei uns eingemietet haben. Es ist aber auch möglich, als Einzelperson für tageweise sich bei uns einzumieten. Und da kann man eigentlich einerseits natürlich die ganze Infrastruktur von einem Büro, Sitzungszimmer, Internet, Küche, alles. Und natürlich dann unten auch gleichzeitig den Sport können nutzen. Und das ist, glaube ich, sehr ein bereichernder Arbeitsalltag. Halt einfach Leute, die natürlich gerne sich bewegen, gerne Sport machen, schnell über den Mittag in ein Indoor-Cycling oder am Abend noch ein Bootcamp mitmachen oder selber halt trainieren. Also in Badminton und Tischtennis, wo man auch einfach so kann, seine Arbeit kann unterbrechen und so ein bisschen sich zu bewegen.
Die Idee ist super, der Zeitpunkt momentan schwierig. Hoffen wir, dass das mal bald besser wird.
Genau, ja.
Aber was ich noch eingehen wollte, die Schweizer Szene ist ein bisschen kleiner wie die deutsche und österreichische Szene. Ihr seid ja, du bist ja auch unterwegs gewesen mit, sagst ja, Rudi Wild hast du zu tun und Yolanda Ann oder Nicolas Spierig. Setzt ihr euch auch hin oder habt ihr Kontakt und unterhaltet euch über Verbesserungen, wie man im Triathlon in der Schweiz sich weiterentwickeln könnte, oder ist das eher nicht so gegeben? Verbesserungen?
Ja, das haben wir natürlich, also früher haben wir das natürlich schon sehr viel gemacht, wo wir halt viel miteinander gereist sind, und da philosophiert man natürlich immer. Und zeigt mir natürlich auch alles, was man besser könnte machen, aber es ist halt, ja, es ist inzwischen eine grosse Sportart, es ist ein Verband. Ein Verband hat auch verschiedene Interessen, was natürlich auch klar ist, dass es nicht nur immer um die Spitzenathleten geht, sondern ein Verband hat Aufgaben mit den Vereinen, mit dem Nachwuchs, mit den Events. Das sind alles wichtige Faktoren, die natürlich auch wichtig sind für einen Verband. Und da ist natürlich manchmal die Sicht von einem Top-Athlet manchmal auch ein bisschen einseitig. Ja, das ist natürlich immer spannend, natürlich der Austausch. Also eben Nicola und Rudi, die kenne ich seit klein, also seit Juniorenzeit, da sind wir zusammen und wir trainieren oder haben viel zusammen trainiert. Und das ist natürlich schon immer sehr spannend, oder? Aber jetzt wir alle drei sind eigentlich auch sehr individuell, also individuell im Sinne von, wir haben unser eigenes Umfeld eigentlich aufgebaut. Und klar, der Verband hat immer auch eine wichtige Rolle gespielt und war auch ein grosser Unterstützer gewesen und für unsere Leistung auch. Aber jeder von uns drei hat eigentlich so ein bisschen sein Umfeld geschaffen, das für ihn optimal ist. Und ich glaube, das ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, dass man eben so ein bisschen das Individuelle und Persönliche kann behalten kann. Und da ist sicher die Schweiz sehr, sehr speziell, weil man halt eben auf das Individuelle viel Wert legt und so sich ein Athlet auch kann, das suchen oder der Trainer kann bestimmen, wo einem gut tut. Und das ist natürlich jetzt in anderen Ländern, also jetzt Deutschland, auch Österreich, auch Frankreich, eher ein bisschen schwieriger. Dort ist es dann vielmal halt einfach gegeben, dass man sagt, man muss in einem gewissen Stützpunkt muss man dann gut trainieren und der Trainer, der dort dann ist dann der Trainer. Also man hat dann wie nicht manchmal die Möglichkeit, um sich wirklich die Leute aussuchen, die einem gut tun. Und das ist eigentlich das Schöne eigentlich in der Schweiz, dass das möglich ist. Und ich glaube, das hat auch die Erfolge, die wir in der Vergangenheit hatten, das eigentlich auszeichnet, dass das eben genau der richtige Weg ist, dass das Individuelle. Und ja, man sieht es ja jetzt auch bei den Langdistanzathleten in Deutschland, wo vor allem eben auf der Langdistanz sehr erfolgreich sind, wo dann eigentlich wirklich die individuelle Schiene dort können fahren, was auf der olympischen Distanz bis jetzt, glaube ich, nicht schwierig ist oder nicht möglich ist, dass man dort sein eigenes Umfeld kann bestimmen.
Wie, jetzt sage ich mal, Sven Riederer ist weg, einer der großen Schweizer Triathleten. Ronny Schillknecht möchte oder wird wahrscheinlich dieses Jahr auch aufhören. Dann bleibt eigentlich auf der Langdistanz noch Jan van Berkel übrig. Bei den Frauen, ja, Nicola Spierig wird wahrscheinlich Olympia nochmal starten und danach wird man sehen bei ihr, ob sie weitermacht oder nicht. Und Daniela Rief gibt immer noch Vollgas wahrscheinlich, bis sie die nächsten 10 Mal Kona gewonnen hat. Aber wie sieht der Nachwuchs aus? Kommt da etwas hinterher oder wird das erst wahrscheinlich etwas dauern?
Ich glaube, wir sind jetzt in der Schweiz sehr verwöhnt mit diesen Erfolgen. Also mit der Nicola, mit der Daniela und mit den Männern jetzt einzelne, die wirklich sehr erfolgreich waren, immer wieder. Ich glaube, es ist auch der Verlauf von einer Zeit, dass es auch mal ein bisschen einfacher kann sein und nicht so die ganz grossen Erfolge. Also, ich glaube, eben mehr geht ja fast nicht mehr, oder? Also mit Ironman-Sieg und Olympia-Sieg, wo wir immer haben können feiern in der Schweiz, in so einem kleinen Land, das ist ja eigentlich schon völlig, das ist eigentlich schon Wahnsinn, oder? Und ich glaube, es ist normal, dass es dort, dass es auch mal ein bisschen ruhiger wird werden um den Schweizer Triathlonsport. Aber nach wie vor, glaube ich, haben die Chancen, um sich können international durchzusetzen und da wird es auch wieder erfolgreiche Athleten geben. Wie die dann heissen und aussehen, das wird sich dann auch zeigen.
Okay. Das waren schnelle, gute, über 35 Minuten mit dir, mit denen wir viel abgearbeitet haben. Ich danke dir für den Podcast. Super interessanter Mensch bist du, super spannender Mensch und ich bin mir sicher, es kommt noch ganz, ganz viel von dir. Ja, vielleicht sieht man sich auch mal voreinander, als wie nur jetzt hier im Skype. Und ich bedanke mich und sage, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ja, danke. Dir auch.
der Podcast auch so gefallen? Dann hinterlasst doch einen Kommentar bei Instagram. Schreibt uns doch eine Nachricht, wenn du dazu eine spannende Geschichte zu erzählen hast. Oder wenn dich etwas interessiert. Wir würden uns darüber freuen. Bleibt gesund!